Ich dachte, die bringen mich um, also hundertprozentig. Ja, ich hatte denen das auch zugetraut, weil das waren drei Leute, deren Gesichter ich gesehen habe. Die mussten davon ausgehen, dass ich das zur Anzeige bringe oder dann Schritte einleite gegen die.
David sitzt auf dem Rücksitz eines Autos, das nicht ihm gehört. Links neben ihm ein Mann, der wenig sagt. Rechts neben ihm ein Mann mit einem Messer. Vor ihm ein Fahrer, den er noch nie gesehen hat. Er sollte eigentlich nur mit seinem Laptop Bitcoins im Wert von 25.000 Euro transferieren und dafür einen Gewinn von 2.500 Euro kassieren. Doch jetzt fährt das Auto los. Und David merkt, er hat ein riesiges Problem. Er bangt um sein Leben. Herzlich willkommen bei der dritten Folge des Podcasts Der Schattendealer. Mein Name ist Julian Reusch und wenn ihr die ersten Folgen noch nicht gehört habt, dann fangt am besten da an. Ich erzähle euch die Geschichte von David, einem Mann aus Ostfriesland, der sich ein Drogenimperium aufbaut, doch dafür mehrmals sein Leben riskiert und in einen Mordfall gerät. Wenn du jetzt schon alle Folgen hören willst, dann kannst du das mit einem Digitalabo der Nordwestzeitung machen. Den Link findest du in den Shownotes. Jeden Freitag kommt eine neue Folge dieses Podcasts auf den gängigen Plattformen raus. Wir gehen zurück zum Auto, in dem David im Juli 2017 festsitzt und sein Adrenalin durch seinen Körper schießt.
Also ich bin der Meinung, dass ich in der Zeit, wo ich da eingezwängt auf der Rückbank saß, alles viel schärfer wahrgenommen habe, also viel besser gesehen habe. Also nicht nur die Sachen im Auto, die einzelnen Details, das Messer, die beiden, die neben mir saßen, aber auch die Sachen auf der Straße, Straßenschilder.
David fällt auf, wie angespannt auch die Männer im Auto sind.
Ich weiß noch ziemlich genau, wo der rechts neben mir dann das Messer gezogen hat und das dann sehr krampfhaft in der rechten Hand gehalten hat, damit ich es ihm auch ja nicht aus der Hand nehme.
David geht in diesem Moment seine Ausgangslage nochmal durch. Er hat die Bitcoins bereits versendet und wartete eigentlich nur noch auf eine Bestätigung, dass sie angekommen sind. Würden sie ihn einfach nur abziehen wollen, hätten sie ihn aus dem Auto werfen und davonfahren können. Aber das tun sie nicht. Das sorgt für ein ungutes Gefühl bei ihm. Doch erstmal will er verstehen, was als nächstes passiert.
Ja, mein Herz hat schneller geschlagen, auf jeden Fall. Und es war natürlich auch so eine Angst, die sehr deutlich wurde, was jetzt als nächstes passiert. Das Ding ist, ich habe in dem Moment, wo ich dann in der Mitte saß und realisiert habe, dass hier was faul ist, erstmal nichts gesagt, weil ich da keinen Sinn drin gesehen habe. Es hat nichts gebracht.
Der Mann rechts neben ihm mit dem Messer ergreift das Wort. Denn als David, wie vereinbart, die Bitcoins im Wert von 25.000 Euro transferiert hat, hat er auf dem Laptop gesehen, dass Davids Bitcoin-Wallet noch mehr zu bieten hat.
Dann hat der rechts neben mir gedroht, mein Ohr abzuschneiden und das auch echt nah daran gehalten, sodass es wehtat und mir ins Ohr geschrien, so, ich schneide dir dein Ohr ab, wenn du das jetzt nicht schickst.
David will sich in diesem Moment einfach nur aus der Situation rauskaufen.
Das ist so der einzige Weg. Und dann habe ich eingelenkt und den Laptop geöffnet und den Rest auch noch überwiesen.
Er überweist alles, was er in seinem Wallet hat. Nicht nur die 25.000 Euro, es sind Bitcoins im Wert von rund 50.000 Euro. Er hofft damit, aus dem Auto dieser Situation zu entkommen. Doch es kommt anders. Die Fahrt geht weiter.
Während der Fahrer, der kein Wort gesagt hatte, quer durch Hamburg gefahren ist bei der Nacht, hat der Tschetschene rechts neben mir mich während der Fahrt angeschrien und gesagt, gib uns den Rest der Coins. Ich habe gesehen, dass da noch mehr ist. Und ich habe immer wiederholt, ich habe keine Coins mehr. Das war alles. Ich habe alles geschickt.
Der Mann geht davon aus, dass David noch mehr Bitcoins irgendwo gebunkert hat. Doch das ist nicht so. David hat kein Kryptogeld mehr. Eine halbe Stunde lang schreit der Entführer David an, setzt ihn unter Druck, bis er merkt, offenbar gibt's wirklich kein Geld mehr zu holen. Und mitten in dieser Situation entschließt sich David zu einem lebensgefährlichen Schritt.
Ich hatte eine Schreckschusswaffe dabei, die ich dann aus der Tasche, wo das Geld mittlerweile drin war, gefischt habe, mit der linken Hand. Die hatte ich vorher noch nie benutzt und ich war ein bisschen voreilig, würde ich sagen. Also man hätte da auch mit drohen können, das wäre viel schlauer gewesen. Aber ich war so aufgeregt, dass ich das Ding sofort dem rechts neben mir ins Gesicht gehalten habe und nach dem Messer gegriffen habe, also nach dem Handgelenk, und dann auch abgedrückt habe. Aber die hatte so eine Ladehemmung. Und da war ich so verwundert drüber, dass ich gar nicht wusste, was ich jetzt als nächstes mache. Dann hat einer von beiden mir die Waffe in dem Moment aus der Hand genommen.
Sie verlassen dann mit dem Auto Hamburg. Die Lichter der Stadt werden kleiner. Irgendwann ist es komplett dunkel.
Irgendwann ist der Fahrer rechts rangefahren, hat angehalten, hat sich umgedreht und hat mir voll ins Gesicht geschlagen. Hat sich wieder nach vorne gedreht, weitergefahren, noch weiter rausgefahren.
David hat keine Ahnung, wo er hier überhaupt gerade ist. Alles ist dunkel. Irgendwann werfen die Entführer Davids Laptop und Handy aus dem fahrenden Auto. Es vergehen Stunden. David weiß, in diesem Moment hat er keine Kontrolle mehr. Sein Leben liegt in den Händen dieser drei Kriminellen im Auto. Irgendwann verlangsamt das Auto seine Fahrt. Weit und breit keine Straßenlaternen mehr, keine Häuser, nur noch Dunkelheit und Bäume.
Sind wir dann ein Waldstück relativ weit reingefahren, der Fahrer hat angehalten.
David weiß nicht, wie weit raus sie gefahren sind. Er weiß nicht, wo er ist, aber er weiß, das hier ist der Moment, in dem entschieden wird, ob er getötet wird oder nicht.
Ich war relativ sicher, dass die mir am Ende das Messer irgendwie reinjagen und mich dann im Wald lassen oder sowas. Der links von mir saß, der hat auch am wenigsten geredet. Ich hatte auch das Gefühl, dass der vielleicht das erste Mal dabei war. Der wirkte am weichesten von den dreien. Der hat mich auch nie großartig geschlagen oder so. Das war auch derjenige, der dann Platz gemacht hat, dass ich aussteigen konnte im Wald. Ich habe nur gehofft, so hoffentlich steigen die anderen jetzt auch nicht aus. Hoffentlich fahren die einfach weg. Also steig einfach rein und fahr weg.
Davids Herz schlägt immer schneller. Er weiß nicht, was jetzt passiert. Ihm ist nur klar, er soll aussteigen. Der Fahrer und der Mann mit dem Messer bleiben im Auto.
Ich stand da einfach und habe den angeguckt. Also ich bin nicht gerannt. Ich hatte da keine Intention, in den Wald zu rennen oder irgendwie wegzurennen.
David wartet auf den nächsten Schritt seines Gegenübers. Und der hat nur ein Wort für ihn.
Der links neben mir ist ausgestiegen. Ich bin ausgestiegen. Er hat mich angeguckt, meinte, ciao.
Was für eine absurde Situation. David denkt, hier geht sein Leben zu Ende. Doch es gibt nur ein mickriges Ciao. Die Entführer steigen wieder ins Auto. Die Rücklichter des Wagens werden kleiner. Und David ist allein in einem dunklen Wald, ohne Laptop oder Handy, aber er lebt.
Und dann dachte ich mir so, shit, ich habe 50.000 Euro verloren. Und ich war auch froh, dass ich noch lebe.
David steht unter Schock, doch irgendwann wird das Adrenalin weniger. Und er stellt sich die Frage, wie komme ich hier weg?
Ich war so geladen, dass ich einfach nur losgerannt bin, bis ich wieder eine Straße gesehen habe, also den Weg zurückgerannt bin zur Straße. Dann bin ich die Straße runter, habe versucht, ein Auto anzuhalten.
Es ist inzwischen mitten in der Nacht, irgendwo außerhalb von Hamburg. Vereinzelt fahren Autos vorbei, doch niemand hält für ihn an. Für einen jungen Mann, nur mit Hose, T-Shirt und Schuhen bekleidet, der abwechselnd wild mit den Armen wedelt oder mit dem ausgestreckten Daumen das Handzeichen zum Trampen gibt.
Also das erste Haus, was ich gesehen habe, an so einer Landstraße, da brannte Licht. Da habe ich geklingelt. Da hat eine Oma durch die Jalousien geguckt, indem die so zwei Finger gespreizt hat. Hat mich gesehen mit dem T-Shirt und dem Tattoo und hat dann einfach die Jalousien wieder geschlossen und nichts gemacht.
David zieht es an eine Landstraße und hier kommt ihm eine Idee.
Und dann habe ich auch realisiert, ich werde hier wahrscheinlich nicht mitgenommen. Ich habe kein Handy, ich kann kein Taxi rufen. Hier ist niemand. Hier ist auch keine Bar oder so. Das war einfach weit draußen. Dann habe ich mich hingelegt am Straßenrand, sobald ich ein Auto habe kommen sehen. Und der Wagen ist dann tatsächlich zum Stehen gekommen, hat das Fenster runtergekurbelt und gerufen, hey, ist alles in Ordnung? Dann bin ich aufgestanden und habe dem gesagt, ich wurde gerade überfallen, können Sie ein Taxi rufen?
Doch der Autofahrer denkt gar nicht dran, ein Taxi zu rufen. Denn er sagt,
überfallen? Ja, da rufe ich die Polizei, ist doch klar.
Wenige Minuten später sieht David die Polizei mit einem Bulli anfahren. Vier Beamte sitzen da drin. Er weiß, dass er gleich unangenehme Fragen beantworten muss. Von wem wurden sie überfallen? Wieso wurden sie überfallen? Warum wurden sie in diesen Wald gefahren? Und was waren das überhaupt für Geschäfte? David braucht darauf gute Antworten. Denn die ganze Wahrheit, das hat er für sich schon entschieden, wird er auf keinen Fall erzählen. Die Beamten nehmen ihn mit zur Wache, wo er dann eine Aussage macht. Er erzählt der Polizei von einem Raub, von Bitcoins, von einem Deal, der schiefgelaufen ist, von 50.000 Euro, die geklaut wurden. Was er nicht erzählt, woher das Geld wirklich kommt und womit er sein Leben tatsächlich finanziert.
Ich war so ein bisschen hin und her gerissen zwischen, erzähle ich jetzt alles oder was kann ich eigentlich erzählen hier? Weil es war ja schon ein legaler Tausch, also Bitcoins zu kaufen, verkaufen, auch gegen Bargeld, war ja nicht in dem Sinne illegal. Also von daher war ich da jetzt nicht angreifbar. Nur dachte ich halt, okay, das macht alles irgendwie trotzdem nicht so einen guten Eindruck.
Das kann man so sagen. Denn auch den Beamten ist klar, 50.000 Euro in Bitcoins hat man nicht mal so eben mit einem Studentenjob rumliegen.
Und während ich dann die Fragen beantwortet habe, wie, wer hat sie denn ausgeraubt, über wen kennen sie die denn, um wie viel Geld ging es, dass ich dann bruchstückhaft gesagt habe, ja, das ist von Tarek, Nachnamen kenne ich nicht, die Namen der Leute kenne ich auch nicht, die ich getroffen habe, es ging um 50.000 Cash, hat der Polizist das gar nicht glauben können. So, wie können sie Geschäfte mit Leuten machen, die sie nicht kennen, also sie kennen nicht mal den Namen. Was sind das für Geschäfte? Und ich so, ja, einfach ein Tausch von Coins, Bitcoins. Und der hat mir dann tatsächlich vorgeworfen, oder sind das vielleicht Drogengeschäfte?
Aus dem Nichts steht der Vorwurf von Drogengeschäften im Raum. Die Polizisten sind misstrauisch, was Davids Geschichte als Bitcoin-Trader angeht.
Und ich so, nein, es geht nur um Bitcoins.
David merkt, dass langsam die Stimmung bei der Befragung kippt. Die Nachfragen werden ernster. Doch er bleibt bei seiner Geschichte und sagt so wenig wie möglich.
Die haben natürlich immer wieder gefragt, so wie das sein kann, dass ein Typ in meinem Alter so viel Geld hat. Und ich habe das halt immer auf die Bitcoin-Geschäfte geschoben, ne? Weil keiner konnte mir nachweisen, wie viel Geld ich damit verdiene oder womit ich sonst noch Geld verdiene. Und ja, hatte ich trotzdem bei der Aussage schon ein mulmiges Gefühl, dass ich zu viel offenbare über meine Person, meine Vermögensverhältnisse. Ich habe mich da sehr bedeckt gehalten, was alles andere betraf. Außer diesen Abend und mein Bitcoin-Geschäft. Aber ich habe sehr offen gesagt, dass ich das öfter mache, dass ich auch so versuche, mir was dazu zu verdienen. Dass es halt noch kein Gewerbe ist, aber dass der einzige Grund dafür ist, dass es kein Gewerbe ist, das man anmelden kann. Also ich hatte das damals auch versucht, aber es war halt nicht im Katalog. Also es war nicht möglich. Das war halt sehr nachvollziehbar für die LKA-Beamten auch.
Auch wenn diese Erklärung plausibel klingt, vollends überzeugt sind die Beamten nicht. Und das merkt auch David.
Die waren natürlich sehr skeptisch. Also das habe ich schon gespürt, dass die irgendwie vermutet hatten, dass da noch was läuft. Also das war denen an der Stirn abzulesen. Und als ich gegangen bin beim Rausgehen und die Tür zu war, ich war auf dem Flur, da habe ich die auch schon tuscheln hören. Das war schon offensichtlich, dass die vermutet haben, dass ich in irgendwelche Sachen verstrickt bin. Aber die wussten nicht was.
Nach Stunden der Befragung darf David die Wache verlassen. Er wird als Geschädigter geführt. Die Ermittlungen richten sich gegen die Männer im Auto. Er nennt den Beamten auch den Namen Tarek, der ihn mit diesen Männern zusammengebracht hat. Einen Nachnamen kennt David nicht. Wir haben bei der Polizei angefragt, um mit dem Beamten über den Fall von David zu reden. Doch die Polizei wollte nicht mit uns sprechen. Wie unzufrieden die Beamten mit den Angaben von David sind, lässt sich aus dem Vernehmungsprotokoll der Nacht ableiten, das uns vorliegt. Darin heißt es wörtlich:
Bei der anschließenden Befragung gab der Geschädigte lediglich an, dass er in sein Hotel wolle. Er wurde darauf hingewiesen, dass für die Fahndung bzw. Ermittlungen weitere Informationen notwendig seien. Daraufhin antwortete er, dass man ihm ein Taxi rufen solle. Da er keine weiteren Angaben machte, wurde ihm ein Taxi gerufen, das ihn zu seinem Hotel bringen sollte. Aufgrund der nicht vorhandenen Kooperationsbereitschaft konnten keine weiteren Maßnahmen getroffen werden.
Also ich war so aufgeregt, mein Herz hat so schnell geschlagen die ganze Nacht, dass ich auch gar nicht schlafen konnte. Ich wusste, es ist Zeit zu schlafen. Ich war müde, aber mein Körper konnte nicht. Und dann lag ich locker bis 7 Uhr wach, habe einfach nur die Decke angestarrt.
Nachdem er stundenlang die Decke seines Hotelzimmers anstarrt, beschließt er aufzustehen und das zu machen, was für ihn in diesem Moment logisch erscheint. Er kauft sich ein neues MacBook, ein neues Handy und eine neue Handykarte. Das Geschäft muss schließlich weitergehen. Aber bevor er sich um seinen Drogenshop wieder kümmern kann, geht er erst einmal frühstücken in einem Café.
Und bin dann so um 9:30 zum Hotel, um das alles einzurichten. Und dann habe ich so eine Visitenkarte in der Tür stecken sehen. Und dann stand da LKA Hamburg, Raub- und Betrugsfälle, also die Abteilung. Und dann noch so eine handschriftlich notierte Handynummer. Bevor ich mich dem gewidmet habe, habe ich tatsächlich erst diesen Laptop eingerichtet und alles.
Seine erste Aussage wurde in der Nacht von den diensthabenden Polizeibeamten aufgenommen. Aufgrund der nicht unerheblichen Geldmenge, die ihm gestohlen wurde, wird der Fall an die zuständige Fachabteilung übergeben. Und diese hat am nächsten Morgen offenbar noch weitere Fragen. David ruft die Nummer an, ein Beamter nimmt ab. Sie vereinbaren noch am Morgen einen Termin für ein Gespräch. David muss den ganzen Hergang der Nacht noch einmal detailliert schildern.
Nach der Aussage haben die mir dann noch ein paar Bilder gezeigt, wer es denn sein könnte. Also, und dann habe ich bestimmt 100 Fotos von irgendwelchen Osteuropäern, die wahrscheinlich schon mal verhaftet wurden, in Hamburg angeguckt. Und bei dem einen gesagt, okay, der könnte es sein, der nicht. Diese Stunden, die ich da verbracht habe auf der Polizeiwache, im Nachhinein auch sehr belastend. Ich denke, jedem, dem sowas passiert, sich dann nochmal gedanklich nochmal alles durchzukauen, das ist wirklich unangenehm. Und ich wollte auch einfach nur dann mich erholen danach.
Doch so schnell darf David nicht gehen, denn sein Verhalten am Morgen macht die Beamten stutzig.
Ich habe denen auch erzählt, dass ich vor dieser Aussage erstmal mein MacBook gekauft habe und ein iPhone und das alles und frühstücken war. Und der eine Beamte, der war komplett tätowiert, der hatte mich dann gefragt, wie jetzt, sie werden ausgeraubt und denken sich dann am nächsten Morgen, ach, jetzt mache ich mir einen schönen Tag in Hamburg, gehe shoppen, gehe frühstücken ausgiebig und genieße das Leben. Wie passt das denn zusammen? Und dann habe ich nur so verwundert geantwortet und gesagt, hey, ja, aber man muss doch frühstücken und ich brauche hier einen Laptop für die Arbeit und ein Handy. Also eigentlich habe ich nur das gemacht, was ich jeden Tag mache. Und frühstücken war ich auch jeden Tag auswärts in irgendeinem Café, also immer woanders. Das war für mich überhaupt nicht ungewöhnlich, aber für die beiden war das so ein total befremdliches Verhalten nach so einem Überfall.
Die Verwunderung über sein Verhalten ist groß. Trotz dieser erneuten Befragung, trotz weiterer Ermittlungen, der Fall wird nie gelöst. Es wird zu keiner Festnahme in diesem Zusammenhang kommen. Das Geld, die 50.000 Euro, hat David nach eigenen Angaben bis heute nicht wiederbekommen. Mir will er auch nicht mehr dazu erzählen. Für mich drängen sich da noch Fragen auf, ob er selbst versucht hat, sich das Geld irgendwie zurückzuholen. Schließlich hatte er zumindest ja den Kontakt zu Tarek.
Ja, parallel dazu habe ich natürlich Tarek geschrieben und mich mit dem getroffen. Den halt dafür verantwortlich gemacht und ihm halt gesagt, dass ich von ihm erwarte, das Geld zurückzukriegen. Und der natürlich auf die klassische Weise, wie so ein Betrüger reagiert, alle Kenntnis abgestritten und er wusste gar nicht, was für Leute das sind und hier und da und jenes. Und inwieweit ich da noch weiter vorgegangen bin, um mich da zu rächen oder was weiß ich, das steht auf einem anderen Blatt. Aber die Ermittlungen, was die Polizei, die Polizei angeregt haben, die sind tatsächlich einfach ins Leere geführt. Und die sind bis heute damit davongekommen. Also es gab dann Jahre später noch einen Brief, dass die Ermittlungen eingestellt wurden, weil die Täter nicht ermittelt worden konnten.
Aber darüber will er nicht weitersprechen, obwohl er mir gegenüber sonst sehr offen ist, was seine Geschichte angeht. Aber an dieser Stelle mauert er. 50.000 Euro sind weg. Es könnte ja auch ein Punkt sein, der ihm die Augen öffnet. Dass er gerade noch einmal mit dem Leben davongekommen ist. Dass er trotz dieses Verlustes ja schon viel Geld mit Drogengeschäften gemacht hat. Vielleicht wäre das ja der Punkt, wo er aufhört und sich ein rechtschaffendes Leben aufbaut. Doch das kommt für David überhaupt nicht in Frage.
Und da habe ich auch dann in dem Moment gedacht, okay, wenn die bei dieser Sache, wo ich tatsächlich drei Gesichter sehe und ein Kennzeichen der Polizei mitteile, dann auch sehr detailliert erkläre, was abgelaufen ist und die da nichts finden, dann dachte ich, okay, ich bin ja noch viel vorsichtiger mit meinen Geschäften, dann können die bei mir sicherlich auch nichts rausfinden, weil ich schon sehr vorsichtig war. Und das hat mich tatsächlich ironischerweise in meinem Handeln noch bestärkt, weiterzumachen.
Für David ist das alles kein Warnsignal, kein Wendepunkt. Er dreht es in eine Bestätigung, dass sein System funktioniert.
Man kann auch vermuten, dass ich in dem Moment Gedanken hatte wie, mein Gott, wo habe ich mich hier rein manövriert mit meinen Aktionen, mit meinem Drogenhandel. Aber das war eher weniger der Fall, weil also ich war schon so tief drin, dass ich in dem Moment, wo ich davon gekommen bin mit dem Leben, nur gedacht habe, okay, wie kriege ich diese 50.000 jetzt entweder zurück oder mache mein Geschäft weiter, dass ich noch mehr verdiene, dass ich schnell wieder reinkriege. Also ich habe wirklich nur daran gedacht.
Und ans Aussteigen, an ein normales Leben, an ein Leben ohne Gefahr, denkt er nicht. David denkt nur ans Geld.
Nach diesem Überfall aufzuhören, hatte ich gedanklich wahrscheinlich behandelt, aber ich glaube auch nicht lange, vielleicht ein paar Minuten, weil mein gesamter Alltag davon bestimmt war, von diesem Drogengeschäft. Ja, die Gefahr, dass die Polizei natürlich jetzt nicht nur bei den Tätern nach den Tätern sucht, sondern auch bei mir näher guckt, das war für mich auch reell, aber ich hatte mich mehr oder weniger schon so abgesichert, dass ich dachte, okay, also wenn die auch gegen mich ermitteln, dann bräuchten die ja irgendeinen Anhaltspunkt, irgendwelche Beweise. Ich habe es tatsächlich in Erwägung gezogen, dass die dann tatsächlich ermitteln, aber das ist das Gleiche wie damals, also ein Jahr zuvor, wo ich angeklagt und dann freigesprochen wurde, nach der Hausdurchsuchung, nach der ersten. Da war ich ja auch ein paar Wochen lang sehr vorsichtig, habe mich öfter umgeschaut, habe öfter Verkehrsmittel gewechselt. Aber dann war auch alles wieder normal und genauso war es hier auch nach diesem Überfall, nach der Aussage.
Es klingt für mich aus der Distanz völlig verrückt, dass dieser Überfall dafür sorgt, dass David noch mehr Drogengeschäfte machen will. Doch sein Alltag sieht inzwischen so aus. Wenn er keine Drogen organisiert oder verkauft, dann macht er Bitcoin-Geschäfte. Wenn er das nicht macht, dann trifft er sich mit Großhändlern oder Geschäftspartnern zum Essen, um über Deals zu sprechen. Wenn er das nicht macht, dann bespricht er mit seinen Buxtehuder-Kollegen, wie man das Geschäft optimieren kann. Alles dreht sich in dieser Phase seines Lebens ums Verkaufen von Drogen. Doch trotzdem hat David das Gefühl, dass er etwas verändern muss.
Nach diesem Überfall und nach diesem Tag war ich sehr ängstlich bei weiteren Bitcoin-Trades. Ich habe nicht aufgehört, aber jeder Tausch, den ich dann gemacht habe, war für mich sehr belastend. Und ich musste mir irgendwas überlegen. Also ich hatte das Gefühl, dass ich mich noch mehr schützen musste.
David macht auch weiterhin Bitcoin-Trades. Aber teilweise steigt er dafür nicht mal mehr aus dem Auto aus. Für ihn ist das alles keine Dauerlösung. So ängstlich will er nicht leben. Also schreibt er eine Nachricht. Nicht an seinen Anwalt, nicht an die Polizei, sondern an seinen Dealer, von dem er seine Drogen bezieht.
Und in meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich mir überlegt, wie ich das auf illegale Weise kläre und mich noch mehr in die Illegalität bewege. Und habe dann dem Holländer geschrieben und gefragt, kannst du mir auch eine Waffe verkaufen?
2 Minuten später hat er eine Antwort. Kein Problem, bekommst du beim nächsten Treffen. David rüstet sich auf.
Das Gefühl, eine Waffe zu haben, macht einen schon sicherer. Man hat in dem Moment immer noch so das Gefühl, so ein Ass im Ärmel zu haben.
Mit der neuen Waffe fährt David dann erst einmal in einen Wald.
Ich habe tatsächlich die ausprobiert im Wald und auf eine Flasche geschossen. Die war in der Hinsicht dann nur auf bestimmt weniger als 2-3 Meter genau. Und darüber hinaus konnte man keine Flasche treffen. Also das war sehr ernüchternd, aber sie hat funktioniert.
Es ist eine silberne, etwas angelaufene 7,65er Browning. Dazu hat er noch ein paar Schuss Munition. Es ist sichtbar eine alte Waffe, aber sie erfüllt ihren Zweck. Sie vermittelt David Sicherheit. Und im Fall der Fälle kann man damit einen Schuss abgeben. Ein paar Monate zuvor war David noch ein Student mit einem Laptop. Jetzt steht er irgendwo im Nirgendwo und testet eine Schusswaffe. Der Überfall hätte sein Ende sein können. Und ab jetzt ist die Angst, die Gefahr allgegenwärtig. Für David ist das der Anfang einer neuen Phase. Beim nächsten Mal will er nicht mehr das Opfer sein. Doch was er hier noch nicht weiß, auch die nächste Falle schnappt zu. Nur ist es wieder nicht die Polizei. Der Schattendealer ist eine Podcast-Produktion von NWZ Online. Buch und Produktion, ich, Julian Reusch. Redaktionelle Mitarbeit, Lasse Deppe, Eike Sebastian Ruhr und Bianca von Husen. Mit einem Digitalabo der Nordwestzeitung kannst du jetzt schon alle Folgen direkt hören. Klicke dafür einfach auf nwzonline.de/schattendealer. Den Link findest du auch nochmal in den Shownotes.